möchte euch das vorlesen, das, worüber ich heute sprechen will, ist Kolosser 3, die ersten Verse. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Wir sollen auf das sinnen, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Wir sollen also himmlisch gesinnt sein. Und ich möchte mir das mit euch anschauen, was das bedeutet. So ein paar Aspekte davon. Was bedeutet das, himmlisch gesinnt zu sein? Und an was ich als erstes bei diesem Wort gedacht habe oder woran die meisten erstmal denken, ist einfach, sich den Himmel vorzustellen und dass man eine Zukunft hat bei Gott im Himmel, dass man zu ihm kommt. Und das ist sehr wertvoll und sehr wichtig. Das ist ja auch unsere Zukunft, unsere Hoffnung, unsere Gewissheit, wo wir hinkommen. Wenn wir zu Jesus gehören, dann haben wir diese Gewissheit, diese Hoffnung, diese Zukunft, dass wir ihn sehen werden, dass wir bei ihm sind, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen, dass wir die wieder treffen, die schon vor uns dorthin gegangen sind, die schon vor uns mit Jesus gestorben sind. Und wir können uns darauf freuen, ihn zu sehen, ohne jeden Schleier vor unseren Augen, so wie er wirklich ist. Von Angesicht zu Angesicht. Aber ich denke, hier an dieser Stelle ist noch was anderes gemeint. Es ist eigentlich mehr gemeint, mit dem auf das gesinnt zu sein, was droben ist. Und es fängt damit an, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Und dann sinnt auf das, oder andere Übersetzung sagt, richtet euer Denken auf das, was droben ist. Unser Denken ausrichten auf das, was droben ist. Und was ist droben? Was wollen wir suchen? Ein Aspekt, was droben ist, steht in Epheser 1, Vers 3. Da steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt und uns vorherbestimmt hat in Liebe zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Also all die Segnungen, die Gott für uns hat, liegen im Himmel für uns bereit. Geistliche Segnungen. Damit ist einfach alles gemeint, was von Gott an Segen kommt. Seine Liebe, seine Gegenwart, sein Trost, aber auch seine Versorgung, sein Beistand im Alltag. Und wir sollen das auch suchen. Wir sollen danach suchen, wir sollen dem nachjagen, es ergreifen, es annehmen. All diese Gnade, weil all das, was Gott für uns bereitgelegt hat, all das ist Gnade. Das ist das, was Jesus so gekennzeichnet hat, im Unterschied zum alten Bund. Denn aus seiner Gnade haben wir alle empfangen, und zwar, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Jesus hat uns unendlich viel Gnade, unendlich viel gute Dinge bereitgestellt, die er uns schenken will. Und mit das Wichtigste und Kostbarste ist erstmal seine Gegenwart, seine Liebe, die Gemeinschaft mit ihm, sein Friede, dass er unsere Sorgen übernimmt, aber auch, dass er unsere Nöte dass er dafür schon Vorsorge getragen hat. Ich denke, wir können unser ganzes Leben damit verbringen, zu entdecken, was Gott uns alles an Guten mit bereitgestellt hat, mit unserer Gotteskindschaft, mit dem, dass wir als Kinder angenommen sind. Und Paulus schreibt so schön im ersten Korintherbrief, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Es übersteigt das, was wir bisher gesehen haben. Es übersteigt das, was wir bisher gehört haben. Es übersteigt das, was wir uns in unserem Herzen vorstellen können, was Gott uns bereitet hat. Und uns hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und weiter unten heißt dann, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Also himmlisch gesinnt sein hat auch mit diesem Aspekt, dass ich den Heiligen Geist bitte, mir immer mehr zu offenbaren, was alles mir von Gott geschenkt hat, was alles dazugehört. Ich forsche nach im Wort, ich lade den Heiligen Geist ein, mir durch das Wort zu zeigen, was Gott mir alles geschenkt hat. Was alles als Kind Gottes für mich im Himmel an Geschenken bereit liegt. Damit ich es dann auch nehmen kann, damit ich auch da hineingehen kann in das, was Gott für mich hat. Und wir können Gott da nicht ausschöpfen. Seine Geschenke sind größer, als wir ihn je ausschöpfen könnten. Er hat so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Und wir sollen das suchen, wir sollen dem nachjagen, wir sollen danach streben, danach forschen, dass wir immer mehr da hineinkommen. Aber dann heißt es in Vers 2, im Kolosser 3 bin ich wieder, sinnt auf das, oder wie eine andere Übersetzung sagt, richtet euer Denken auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben geoffenbart wird, dann werdet ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Wir sollen unser Denken auf das richten, was oben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Und wenn wir auf ihn schauen und wenn wir uns das unser Denken darauf richten, dann sollten wir auch daran denken, dass nicht nur Jesus zur Rechten Gottes sitzt, sondern wir auch mit ihm. In Epheser 2, Vers 6 heißt das, dass Gott uns mit auferweckt hat und uns mitsitzen lassen hat in der Himmelswelt in Christus Jesus. Also wir sitzen mit Jesus in der Himmelswelt zur Rechten Gottes. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir der Leib Christi sind. Ja? Wir sind Teil des Leibes Christi. Und da im Himmel sitzt nicht nur der Kopf und der Leib ist davon getrennt, sondern wir sind zusammen mit Jesus dort. Und es geht darum, wenn wir unser Denken auf das richten, was droben ist, auch darauf, unser Denken zu richten, was wir durch die neue Geburt geworden sind, dass wir neue Menschen in Jesus sind, dass wir mit Jesus verbunden sind. Unser Leben, schreibt er hier, ist verborgen mit Christus in Gott. Wir sitzen mit Christus dort. Wir sind neue Menschen geworden, wir sind ein Teil des Leibes Jesu. Unser altes Leben ist tot, wir sind mit ihm auferweckt worden. Damit fängt das Ganze an. Wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, wir sind zu einem neuen Leben auferweckt worden. Dieses neue Leben hat schon begonnen. Wir sind neue Menschen in Jesus. Und wenn wir unser Denken darauf ausrichten, was droben ist, dann richten wir unser Denken auch darauf aus, dass wir neue Menschen in Jesus sind, dass wir mit ihm verbunden sind. Im 1. Johannes 3, Vers 1 heißt das so schön, dass wir jetzt schon Gründer Gottes sind. Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es. Wir sind Kinder Gottes. Und wenn wir anfangen, unser Denken darauf auszurichten, was wir geworden sind, Und dann werden wir auch immer mehr dahin verwandelt. Wir sollen ja unser Denken erneuern, damit wir verwandelt werden. Lass mich die Stelle auch mal vorlesen. Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Denkens, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir werden verwandelt, das griechische Wort hier ist das, woraus wir Metamorphose bilden, wir werden verwandelt durch die Erneuerung, durch die Neubildung unseres Denkens. Römer 12, Vers 2. Also je mehr wir auf das sinnen, was droben ist, was Gott, wie Gott uns gemacht ist, nicht mehr auf das schauen, wie wir jetzt hier auf Erden ausschauen, sondern auf das, was wir als neuer Mensch sind, umso mehr werden wir verwandelt. Und hier ist es wichtig, das eine sich klar zu machen. Es geht nicht darum, dass ich dadurch, dass ich jetzt anfange, immer mehr mich so zu sehen, dass etwas Neues in mir gebildet wird, sondern das Neue, das Gott schon hineingelegt hat, das kommt zum Vorschein. Wir sind neu geworden. Es hat sich alles verändert in der neuen Geburt. Die neue Geburt ist kraftvoll, die macht Menschen total zu einem neuen Wesen, zu einer neuen Kreatur, zu einem neuen Geschöpf. Vorher waren wir tot. Wenn du Epheser 2 liest, da siehst du, du warst vorher tot, du warst getrennt von Gott, du warst ohne Gott in der Welt, ohne Hoffnung, ohne Zugang zu den Verheißungen. Aber durch Jesus bist du nahe geworden, du bist ein Kind Gottes, du hast in Jesus das Ja und Amen zu jeder Verheißung, du hast die Verbindung mit Gott, du darfst vor ihn treten, voller Freimütigkeit. Es geht also darum, immer mehr zu erkennen, was wir jetzt sind, damit dieses neue Leben, das in uns ist, immer mehr Raum gewinnt und immer mehr in diese irdische Wirklichkeit hinüber uns verändert. Das steht auch in 1. Johannes 4, Vers 17. Das ist ein sehr interessanter Vers. Da steht, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Der letzte Teil, denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. So wie Jesus ist, sind wir in dieser Welt. Nicht wir werden mal so sein, wie er ist, sondern wie er ist, sind wir, und damit es auch klar ist, das gilt wirklich für jetzt, schreibt er noch dazu, in dieser Welt. Dieses neue Leben mit Jesus und diese Veränderung durch Jesus und diese Identität mit Jesus und diese Verbindung als ein Leib mit ihm ist schon jetzt hier da. Der Leib, wenn wir uns das im Natürlichen anschauen, der Kopf und der Leib, die sind ein Wesen. Der Leib ist nicht anders als der Kopf vom Wesen her. Der Leib ist nicht männlich und der Kopf weiblich. Also blödes Beispiel, aber um das klar zu machen. Und wir sind geistlich verbunden mit Jesus. Wir sind geistlich eins. Wir sind jetzt schon ein Geist mit ihm. 1. Korinther 6, Vers 17 steht es. Wer Jesus anhängt, ist ein Geist mit ihm. Wir sind auf eine geistliche Art mit Jesus verbunden. Und dieses Leben, das in Jesus ist, fließt jetzt auch in uns. Und im Petrusbrief heißt sogar, wir sind Teilhaber seiner göttlichen Natur geworden. 2. Petrus 1, Vers 4. Da steht er, dass wir die kostbarsten und größten Verheißungen geschenkt bekommen haben, damit wir durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werden, die wir dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen sind. Also wenn du nach oben schaust, wenn du Jesus sitzen siehst, dann denk dran, wir sitzen mit ihm dort. Und wir brauchen das, dass uns das wirklich der Heilige Geist offenbart. Es darf nicht nur und soll nicht nur heute, was heißt heute, es soll nicht nur darum gehen, dass wir irgendwie eine Erkenntnis in unserem Verstand gewinnen und sagen, ach ja, das hört sich schön an, sondern das soll, diese Wahrheit soll unser Leben durchdringen, damit wir ihm immer wähnlicher werden. Das ist das, was uns verändert. Das ist das, was diese Metamorphose auslöst. dieses neue Leben in uns, je mehr wir das sehen, je mehr wir unser Denken darauf ausrichten, je mehr wir unser Denken neu bilden. In Römer 12, Vers 2 heißt es eigentlich nicht die Erneuerung des Denkens, sondern die Neubildung des Denkens. Umso mehr kann dieses neue geistige Leben in uns Raum gewinnen und kann uns verändern. Immer mehr sich das klar zu machen, ich bin eben ein neuer Mensch, Jesus starb für mich. Er nahm meine Sünde und jetzt bin ich die Gerechtigkeit Gottes in ihm. Ich habe nicht mehr diese Identität, ein Sünder zu sein, sondern ich habe diese Identität, mit Gott versöhnt zu sein und ein Gerechter zu sein. Nicht aus meiner Leistung, sondern als Geschenk. Aber eben als Geschenk ist es real. Das ist nicht etwas, was ich irgendwann bekomme, sondern was ich bekommen habe. Römer 5, Vers 19 steht, dass durch des einen Menschen ungehorsam sind die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden und ebenso werden durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt. Das ist das, was Jesus mit uns gemacht hat. 2. Korinther 5, Vers 21 steht es auch wieder, denn den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus hat sich mit unserer Sünde zur Sünde machen lassen. Er, der die Sünde nicht kannte. Er hat unsere Sünde gemacht. Er hat sich zur Sünde machen lassen mit unserer Sünde, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Deine Identität ist nicht länger, wenn du Jesus hast, ein Sünder zu sein, sondern deine Identität ist ein Gerechter. Du bist ein Gerechter. In dem Moment, wo du Jesus angenommen hast. Und wir unterschätzen so oft diesen, was passiert ist, als wir Jesus angenommen haben in der neuen Geburt, weil wir es nicht sehen, weil wir es nicht wahrnehmen, weil unsere physischen Sinne das auch gar nicht wahrnehmen können, diese Veränderung, diese geistliche. Deswegen unterschätzen wir das oft. Aber diese neue Geburt verändert alles radikal. Du warst tot und bist lebendig. Du warst ein Sünder und wurdest zu einem Gerechten. Du warst getrennt von Gott und bist versöhnt. Du hattest keine Beziehung zu ihm und bist jetzt ein Kind. Lass mich noch eine interessante Stelle mal vorlesen. 2. Korinther 6, Vers 14. Das habe ich vor kurzem in der Bibellese gelesen. Das fand ich sehr interessant. Hat jetzt gar nichts mit unserem Thema erstmal zu tun, aber dann doch. Da steht, geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft mit Licht und oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Oder welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Die Gläubigen werden hier genannt Gerechtigkeit. Und die Ungläubigen Gesetzlosigkeit. Du bist jetzt Gerechtigkeit. Die Gläubigen werden genannt Licht. Und die Ungläubigen Finsternis. Du bist jetzt Licht. Die Gläubigen werden Christus genannt, weil sie mit Christus verbunden sind. Du bist ein Teil von Christus. Du bist eins mit ihm, weil du Teil seines Leibes bist. Du bist ein Tempel Gottes. Gott selbst wohnt in dir. Der Heilige Geist wohnt in uns. Es ist so wichtig, sich das klar zu machen, was da alles kam. Wir sind in Christus. Wir sitzen mit ihm zur Rechten Gottes. Und wenn Gott uns anschaut, dann schaut er uns so an, wie er seinen Sohn auch anschaut. Er schaut uns mit derselben Liebe an. Jesus hat es ja selber gesagt, der Vater liebt uns so sehr, wie er ihn geliebt hat. Wir sind angenommen. Es gibt keine Verdammnis. Wir sind nie mehr allein. Er ist immer bei uns. Wir sind mit ihm verbunden. Also wenn ich mein Denken auf das richte, was droben ist, dann schaue ich auf das, was Jesus für mich gemacht hat und wer ich jetzt in ihm bin und was er mir mit ihm geschenkt hat und will das immer mehr kennenlernen. Und die Frage ist, wie kann das jetzt immer mehr meinem Leben Raum greifen? Wie kann das mich verändern? Wie kann es nicht nur eine schöne Theorie bleiben oder tolle Worte, die sich eigentlich zu gut anhören, schon fast um wahr zu sein? Und ich möchte euch da zwei Dinge dazu noch zeigen. Im Jakobusbrief steht das, Jakobus 1, Abvers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen, und er hat zugleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wenn jemand unter euch meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Also es fängt damit an, dass ich mich anschaue im Spiegel. Das Wort Gottes ist wie ein Spiegel, es hält mir vor, wer ich wirklich bin. Und wenn du dich anschaust im Wort Gottes als Sünder, dann erkennst du, ich bin ein Sünder, ich bin verloren, ich bin getrennt von Gott, es gibt keine Hoffnung für mich, wenn ich nicht Jesus annehme. Wenn du aber Jesus angenommen hast und du schaust dich im Spiegel des Wortes Gottes an, dann sagt es, du bist angenommen, du bist geliebt, du bist eins mit Jesus. Es gibt keine Verdammnis für dich. Du bist herausgerissen aus der Autorität der Finsternis. Du sitzt im Reich Gottes. Du bist erlöst. Du bist geliebt. Du bist stark für alles in Christus, der dich stark macht. Gott wird all deine Mängel ausfüllen. All das siehst du im Spiegel des Wortes Gottes. Das würdest du, okay, ich will jetzt nicht auf euch schließen, aber das würde ich, jetzt wenn ich mich mit meinen eigenen Augen betrachten würde, nicht von mir annehmen. Aber das Wort Gottes zeigt mir das, so bin ich. Und dann geht es darum, wenn ich das, dass ich mich erstmal anschaue, dass ich den Heiligen Geist einlade und sage, ja, lass mich klarer erkennen in diesem Spiegel des Wortes Gottes. Wenn ich in der Bibel lese, lass mich klarer erkennen, wer ich geworden bin, was mein neues Wesen ist, was diese neue Schöpfung ist, was Gott mir geschenkt hat, zu wem er mich gemacht hat. Und dann geht es aber darum, eben das nicht zu vergessen, so wie dieser Mann, von dem er geschrieben hat. Wenn ich dann hinausgehe in den Alltag, wenn ja, die Herausforderungen kommen, die Probleme kommen, wenn Dinge nicht so laufen, wie ich sie mir vorgestellt habe, wenn Leute mich angreifen, wenn der Chef mich herunterputzt, dann das nicht zu vergessen, sondern weiter in mir dieses Bild zu haben, wie Gott mich sieht. Und im Griechischen wird hier ein Unterschied gemacht. Der Mann, der es vergessen hat, der hat sozusagen sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, und das ist ein Wort für ein normales, oberflächliches Sehen. Ich schaue schnell hin und betrachte es. Und in Vers 26, wo es von dem steht, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, da heißt es, der Elberfeld übersetzt, während es das Gesetz der Freiheit hineingeschaut und dabei geblieben ist. Hineingeschaut hat und dabei geblieben ist. Da ist ein intensives Betrachten gemeint, so wie jemand, der sich vorbeugt, um ein Kunstwerk genau zu betrachten. Der die Aufmerksamkeit dem widmet, der sich Zeit nimmt, in die Tiefe hineinzuschauen. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. Wir sollen uns Zeit nehmen, dahin zu schauen. Wir sollen unser Denken ausrichten. Wir sollen in das Wort hineinschauen und Zeit damit verbringen, bis es uns verändert. Und das ist auch, das wird auch beschrieben im 2. Korintherbrief. Im 2. Korintherbrief 4, Vers 17 heißt es, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Das, was du anschaust, wird dich prägen. Aber wenn du auf das Unsichtbare schaust und es widerspricht dem Sichtbaren, ist das Unsichtbare stärker und es wird sich durchsetzen, wenn du weiter darauf schaust. Wenn du festhältst, auf das zu schauen, was Gott sagt, wer du bist, was er gemacht hat, auf seine Verheißungen zu schauen, dich da hinein zu versenken, dann wird sich das durchsetzen. Und du kannst immer den Heiligen Geist einladen, er wird dir helfen beim Sehen, er wird dir helfen, tiefer hineinzuschauen. Und was dann dazu kommt zum Schauen, ist dann auch entsprechend zu reden. Damit fängt es an. Wenn du es glaubst, dann wirst du auch entsprechend reden. Und interessanterweise steht es hier im Jakobus direkt dahinter. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Im Herz ist oft unser neuer Mensch gemeint, unser neues Wesen, unsere neue Schöpfung, wer wir geworden sind durch die neue Geburt. Und wenn unsere Zunge dem entgegengesetzt redet, wenn sie das betrügt, dann ist unser Gottesdienst vergeblich, ja, unsere Gottesverehrung, unsere Religion. Dann werden wir das nicht erleben, dass das, was Gott neu in unser Herz gegeben hat, sich durchsetzt. Wir sollen unseren neuen Menschen und das Neue nicht betrügen, indem wir dagegen reden, sondern indem wir entsprechend reden. Wir sollen das sprechen, von dem Gott sagt, dass wir es sind, und daran festhalten. Hebräer 4, Vers 14 heißt es, da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Bekenntnis heißt ja dasselbe sagen wie. Das ist die Bedeutung dieses griechischen Wortes. Wir sollen festhalten daran, dasselbe über uns zu sprechen, wie Gott es über uns spricht. Wir sollen festhalten, das zu sprechen, was Gott gesagt hat. Und dadurch muss ich es mir nicht verdienen, ich muss es mir nicht erarbeiten, sondern ich spreche das aus diesem Bewusstsein. Das ist das, was Gott bereits gemacht hat. Das ist die Realität. Das ist es, wie mein Gott ist, was er mir geschenkt hat und was mir gehört. Und auf diese Art und Weise kann ich hineintreten in das. Auf diese Art und Weise kommt dieser Fluss vom Himmel auf die Erde, der mich verändert. Und lasst mich aufhören mit einem Schluss machen für heute, mit einem Bekenntnis in der Bibel, das ihr alle kennt, Psalm 23. Das hat mich vor einiger Zeit mal erstaunt. Ich hab mir das angeschaut und irgendwie hat mich der Herr darauf hingewiesen, dass das ja eigentlich kein Gebet ist, ja. Er sagt nicht, der Herr ist mein Hirte, Herr, lass es mir nichts mangeln, lagere mich auf grünen Auen. Es ist auch kein Lobpreis in dem Sinn, dass er ihn preist dafür und sagt, Herr, ich preise dich, dass du mein Hirte bist, ich preise dich, dass mir nichts mangeln wird. All das ist es natürlich auch, aber in erster Linie ist es ein Bekenntnis, ein Glaubensbekenntnis, das er ausspricht. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. David spricht hier das aus, was Gott ihm verheißen hat, was er geglaubt hat. Und genauso dürfen wir auch das aussprechen. Jesus ist mein Erlöser. Ich gehöre ihm. Ich bin tot für die Sünde. Es gibt keine Verdammnis für mich, weil ich in ihm bin. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ich bin mehr als ein Überwinder durch den, der mich geliebt hat. Nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen. Ich bin angenommen von meinem Vater, in dem Geliebten, in Jesus. Ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Der Geist Jesu Der Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in mir und macht meinen sterblichen Leib lebendig. Der Größere lebt in mir. Ich bin von Gott geliebt. Der Vater liebt mich so sehr, wie er Jesus liebt. Wir haben das letzte Mal bei Jesus gesehen, dass er immer wieder über das gesprochen hat. Gerade im Aspekt mit der Liebe Gottes, aber auch in anderen kann man es sehen, hat immer wieder das in Worten geäußert, was Gott, dass er von Gott geliebt ist, dass er von Gott angenommen ist, dass er von Gott berufen ist, dass Gott ihm das und das gegeben hat. Wir sehen das auch bei Paulus immer wieder. Er schreibt es in Galater 2, Vers 20, dass Jesus mich geliebt hat, dass er sich für mich hingegeben hat, in der Ich-Form immer wieder. Manchmal macht das in der Form eines theologischen Diskurs oder einer Lehre. Ja, Christus hat uns geliebt, er hat uns angenommen oder er hat euch geliebt, er hat euch angenommen, aber immer wieder auch in der Ich-Form, wo er dann sagt, er hat mich geliebt, er hat sich für mich hingegeben. Ich vermag alles. Wir sehen diese Aspekte immer wieder. Und ich möchte euch dazu ermutigen, seid himmlisch gesinnt. Schaut auf das neue Leben, das ihr in Christus habt. Schaut auf das, wer ihr in Jesus seid. Schaut auf das Himmlische, was Gott Neues gemacht hat. Und vertiefe dich da hinein. Lad den Heiligen Geist ein. Sag, Heiliger Geist, offenbar mir das noch mehr. Lass das Realität werden. Nicht nur eine Theorie, die sich gut anhört, sondern lass das Realität werden. Und fang an, auch entsprechend zu reden. Und ich mache das am liebsten auf eine Art, dass ich das mache, indem ich durch Lobpreis. Ich äußere meinen Glauben an Gott, ich äußere mein Aussprechen des Wortes Gottes hauptsächlich in Form von Lobpreis, dass ich Gott dafür lobe und ihm danke. Und sage, danke, Herr, dass du das für mich gemacht hast. Danke, dass ich das bin. Danke, dass du mich angenommen hast, dass du mich geliebt hast, so sehr wie du Jesus liebst. Danke, dass ich tot bin für die Sünde. Danke, Herr, dass ich stark bin für alles. Ich spüre es nicht, manchmal sehe ich es nicht, aber ich weiß, dass mich Gott da immer tiefer hineinführen will. Und darum beschäftige ich mich immer mehr, damit ich das auch immer mehr ihm Raum gebe, mich hineinzuführen. Und das ist eigentlich der tiefere Hintergrund, wenn es heißt, richtet euer Denken auf das, was droben ist. Auf euer neues Leben in Christus. Verborgen in Christus, offenbart in der Bibel. Für die Welt verborgen, für die natürlichen Augen verborgen, offenbart in der Bibel. Und richtet euer Denken darauf, schaut, wer ihr in Jesus seid. Dass das immer mehr Raum in uns gewinnt. Dass es immer mehr Realität wird in unserem Leben. Und dass wir auf diese Art und Weise immer mehr in all diese guten Dinge hineinkommen, die Gott ja für uns längst vorbereitet hat. Herr, ich danke dir so sehr dafür, dass dich niemand überbieten kann in dem, was du an Guten bereitgestellt hast, Herr. Und dass das noch mehr ist, als wir uns vorstellen können, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass es nicht nur irgendwelche äußeren Dinge sind, sondern dass es vor allem auch diese Beziehung mit dir damit dabei ist, geliebt zu sein, deinen Frieden zu erleben, deine Gegenwart zu erleben, deine Ruhe zu erleben, Herr. Aber eben auch die anderen Dinge wirklich zu erleben, Herr, wie du unser Versorger bist, wie du uns Kraft gibst, wie du uns stärkst, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns noch viel, viel mehr von dem offenbarst, Herr, was du für uns getan hast, wer wir jetzt in dir sind, Herr, was du heutzutage alles für uns tust und wie sehr du uns liebst, Herr. Lass uns da noch mehr hineinwachsen, lass uns da ein neues Verständnis gewinnen, wer wir jetzt wirklich sind, Herr, dass wir diese neue Identität als neue Schöpfung, als Kind Gottes, als erlöste, gerechte, geheiligte Kinder Gottes wirklich immer tiefer erkennen und immer tiefer da hineinwachsen, Herr. Und hineinleben, Herr. Dass wir das nicht vergessen, nicht so wie der Mann, der sich im Spiegel anschaut und es vergessen, wenn die Herausforderungen kommen, sondern dass gerade da, wir das sehen können, trotzdem sehen können, durch all die Probleme hindurch das sehen können, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du uns dazu verhilfst, Herr. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du dieses Wort nimmst, das beschreibt, wer wir sind, und es so richtig tief in uns hinein verwurzelst, Herr. Und dass es Realität wird in unserem Leben, noch mehr und mehr und mehr. Ich danke dir so sehr dafür, Herr.